Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Dagmar Petrick. Dagmar Petrick wurde 1970 in Ludwigsburg geboren, unterrichtete an einem Mädchengymnasium in Nordirland, studierte Anglistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und evangelische Theologie. Nachdem sie längere Zeit erst im Ausland und dann in Halle lebte, ist sie mittlerweile zurück in Ludwigsburg. Für Litcast liest Dagmar Petrick ihre Kurzgeschichte Im Fluchtland, die auch in unserer aktuellen Anthologie Förderband 20 enthalten ist. Die feinfühlige und abgründige Erzählung einer Protagonistin, die einen nüchternen Überblick über ihr bisheriges Leben gewinnt und daraus unbarmherzige Schlüsse zieht.
Im Fluchtland. Ich heiratete, als meine Mutter sagte, heirate. Dann sagte meine Mutter, wann bekommst du Kinder? Und ich bekam Kinder. Es waren 5. 3 Buben, 2 Mädchen. Sie purzelten so dicht hintereinander aus meinem Bauch, als hätte ich sie im Abonnement bestellt und die Kündigung vergessen. Und ich dachte, jetzt bist du verheiratet und Mutter und du bist glücklich. Aber ich war auch immer zu müde, weil meine Kinder immer zu weinten. Nachts trug ich sie in Kreisen um den Wohnzimmerteppich und hoffte inständig, sie würden Gandalf nicht wecken. Schließlich braucht mein Mann seine Kräfte für den Tag. Ich streichelte ihre schmalen, durchgekrümmten Rücken, flüsterte ihnen die zärtlichsten Worte, derer ich mich entsinnen konnte, ins Ohr und krächzte Lieder, bis mir die Stimme versagte. Aber weder mein heiseres Singen konnte sie beruhigen, noch die Liebe, von der ich annahm, dass ich sie für die schreienden Bündel in meinen Armen empfinden musste. Ich hatte sie ja getragen, in mir, sie geboren und gestillt. Zu meiner äußersten Verwunderung wurden die Kinder dennoch größer. Erst fingen sie zu krabbeln an, dann stolperten sie auf 2 Beinen durchs Wohnzimmer. Ich stillte sie nicht länger, sondern goss ihnen Saft in die Gläser. Die Gläser wackelten und kippten um, und ich wischte die Pfützen vom Tisch. Bald kamen die Älteren in die Schule, die Jüngeren gingen in den Kindergarten und ich putzte vormittags das Haus, das unvermutet leer stand, damit es wenigstens bis zum Mittag aussah, als könnte man darin wohnen. Ich schrubbte die Küchenfliesen und wedelte über endlos erscheinende Büchereien. Mit dem Staubsauger kroch ich hinter das Sofa und zwischen die Polsterritzen und lauschte erschrocken, beinahe ergriffen, wie all jene Dinge, von denen ich nichts mehr gewusst hatte, einerlei ob Kekskrümel oder Lego-Klötzchen, klackernd im Rohr verschwanden. Schließlich gingen alle Kinder zur Schule, und ich sah sie davonstapfen, wippende Ranzen auf den Rücken, die einstmals zart und zerbrechlich gewesen waren, und diese mir zugekehrt, als hätte es mich nie gegeben. Nachts umkreiste ich nicht länger den Wohnzimmerteppich. Ich lag trotzdem wach und lauschte Gandalfs regelmäßigen Atemzügen, die neben mir aufstiegen, sobald wir uns hingelegt hatten, es sei denn, er wollte mit mir schlafen. Ich lag vollkommen reglos, die Arme lang neben mir ausgestreckt wie ein Brett und starrte an die Decke, von der ich annahm, dass sie sich über mir wölben musste. Ich dachte an den Staub auf den Büchern und die Termine am nächsten Tag und wie und ob überhaupt ich sie bewältigen würde. Ich überlegte, wer wann und in welchem Zustand nach Hause käme, ob hungrig oder nicht, was ich kochen sollte und ob der Kühlschrank für solche Zwecke ausreichend gefüllt war. Am Morgen schlich ich lange vor den anderen in die Küche, um das Frühstück zu richten. Ich schmierte Brote, füllte die Pausenboxen und schob sie samt Trinkflaschen und Äpfel in die Ranzen. Hörte ich Gandalf ins Bad schlurfen, brühte ich den Kaffee auf. Während mein Mann sich rasierte, stellte ich ihm eine Tasse neben den Spiegel, dampfend heiß mit einem Hauch von Zucker, genau wie er es mag. Durch die Tage schleppte ich mich nur mehr bleiern. Es hafteten mir Gewichte an. Inwendig aber erfüllte mich eine Unruhe, die einem schlechten Gewissen glich. Ich wurde fahrig, kippte die Nudeln neben das Sieb, wenn die Kinder heimkamen und nach Essen maulten, und obwohl ich mich redlich mühte, meine Sache gut zu machen, rutschte mir das Glas mit der Tomatensoße aus den Händen und zerschellte auf den Küchenfliesen. Dort sah ich es liegen. Ich betrachtete es lange. Als enthielten die schmalen Rinnsale, die sich wie geplatzte Adern aus Blut zwischen die glitzernden Splittern zwängten, eigens für mich eine Botschaft, die es zu entziffern galt. Aber ich verstand sie nicht. Schließlich gab ich es auf. Ich fegte die Scherben zusammen und kippte sie in die Mülltonne. Und während ich den Deckel mit einem energischen Stoß schloss, war mir, als versenkte ich darunter auch den letzten Rest vom Sinn. Lange hoffte ich, mein Zustand würde sich verflüchtigen, wie die Nebelschwaden in der Morgensonne. Stattdessen schlief ich noch schlechter und stand auf, sobald ich Gandolfs gleichmäßigen Atem vernahm. Ich setzte mich auf das Sofa im Wohnzimmer und stierte ins Dunkel, als hätte ich etwas darin verloren, aber ich wusste nicht was, als wäre ich ein Tier, das seinen Käfig durchstreifte und nicht verstand, ob es für die Welt, die es sah, gemacht war, oder ob nicht jenseits der Stäbe etwas lag, dem es eigentlich angehörte. Kamen die Kinder aus der Schule, verkrochen sie sich sofort in ihren Zimmern. Nur gelegentlich befiel sie so etwas wie Langeweile, und sie liefen zu mir, damit ich etwas mit ihnen unternahm. Mir fiel aber nichts ein. Mein Kopf war wie leer gepustet. Ich erinnerte keinerlei Spiele noch sonst eine Sache, die uns einander verbunden hätte. Und dabei dachte ich, dass es durchaus einmal eine Zeit gegeben haben musste, in der Eltern und Kinder einträchtig miteinander gelebt hatten. Nur kannte ich diese Zeit nicht. Und das war einzig und alleine meine Schuld. Wie auch meine Mutter nicht sagte, schön, dass du nun Kinder hast. Sie sagte, du hast sie völlig falsch erzogen und sie allesamt verdorben. Kurz vor Weihnachten, an einem jener Dezembertage, an denen es nie hell werden will, hörte ich auf, an Gott zu glauben. Früher bin ich gern zur Messe gegangen, ich liebte den Geruch des Weihrauchs, des Niederknien und Kreuzschlagen. Nun schaltete ich den Staubsauger aus und stellte fest, dass mir Gott abhanden gekommen war, wie einem ein Regenschirm abhanden kommt. Ich hatte ihn mit mir herumgeschleppt und in irgendeinem schummrigen Café vergessen. Das war nicht weiter schlimm. Man wurde lediglich ein wenig nass. Bloß, dass ich fortan niemanden mehr hatte, mit dem ich über all das, was mich umtrieb, hätte sprechen können, bedauerte ich geringfügig. Sogleich aber dachte ich auch, dass es Gott nicht sonderlich schmeichelte, wenn ich einzig deshalb an ihn glaubte, damit er mir hin und wieder als Gesprächspartner diente. Mich überdies insgeheim argwöhnte, gerade er habe mir den ganzen Schlamassel eingebrockt. Ich meine, ohne Gott hätte ich die Pille sicherlich viel früher geschluckt. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich liebe meine Kinder. Zumindest bilde ich mir ein, dass ich sie liebe, denn ich weiß nicht länger, was es bedeutet, dieses Wort, das viel verspricht und wenig hält. Doch erst als ich den Entschluss fasste, nicht alleine mich zu töten, sondern auch die Kinder, überkam mich jene Gelassenheit, die mich immer so an meinem Mann verstörte. Manchmal bin ich deswegen sehr wütend geworden. Ich tobte und schrie und warf ihm Dinge an den Kopf, die kein Mensch je hören will. Vielleicht hoffte ich, ich würde ihn dann spüren. Und wie froh wäre ich schon über ein schlichtes Zucken seiner Augenlider gewesen. Er aber nahm meine Entgleisungen, wie er es nannte, mit dem ausdruckslosen Gesicht eines Erwachsenen hin, der das Zetern einer Zweijährigen erduldet. Und hinterher schämte ich mich jedes Mal sehr, wie sich ein Mädchen schämt, wenn es inmitten einer Festlichkeit von seiner ersten Menstruation überrumpelt wird. Aber all das quält mich nicht mehr, da es nun entschieden ist. Außerdem geschieht es für alle zum Besten, besonders für die Kinder, denen ich auf diese Weise jene trostlose Zukunft, von der so oft und überall die Rede ist, erspare. Schließlich gilt als erwiesen, dass sich eine derart unfähige Mutter, wie ich es bin, höchst nachteilig auf die Entwicklung ihrer Kinder auswirkt, weil sie ihnen obendrein die Aussicht auf ein gelingendes Leben nimmt. Auch Gandalf wird froh sein. Gandalf auf jeden Fall, da er sich fortan um nichts mehr zu kümmern braucht. und seine Karriere ungehindert vorantreiben kann, zumal der Abgang, den ich ihm beschere, kaum eleganter sein könnte. Immerhin erspart es ihm die Verlegenheit, unsere Abwesenheit erklären zu müssen, weil diese ausschließlich meinem Zustand geschuldet ist. Es ist nicht leicht, an Schlaftabletten zu kommen, aber wenn man will, geht es doch. Meine Freundin ist mit einem Arzt verheiratet und ihr Badezimmerschränkchen quillt über mit verschreibungspflichtigen Barbituraten. Wir kennen einander schon viele Jahre und gelegentlich schaue ich bei ihr vorbei. Wir plaudern über dies und das, nie aber über mich. Und ab und an verschwinde ich aufs Klo. Das fällt nicht weiter auf. Wir trinken tüchtig Kaffee und ich hatte schon immer eine kleine Blase. Auch meine Eltern besitzen eine ansehnliche Menge Schlaftabletten. Ihr Schlaf ist mit zunehmendem Alter unruhig geworden. Und ihr Arzt, der gesunde Nachtruhe als hohes Gut betrachtet, sieht keinen Grund, ihnen die Mittel moderner Medizin zu verweigern. Ich besuche sie, obgleich ich es ungern tue. Aber wenn ich Kuchen mitbringe, sind sie besänftigt und wir haben zu tun, weil wir den Tisch decken müssen. Während meine Mutter den Kaffee mit kochend heißem Wasser aufbrüht und schimpft, dass ich die Kinder allesamt verdorben habe, schlüpfe ich ins Bad. Behutsam erzielte ich etwas überaus Kostbares in der Hand und leise, damit es niemand hört, schraube ich die Deckel von den Dosen und stopfe mir die Taschen voll. Ich achte darauf, dass ich immer Röcke mit weiten, tiefen Taschen trage, wenn ich bei meinen Eltern bin. Das ist das Einzige, abgesehen vom Kuchen, woran ich bei meinen Besuchen denken muss. Und es gelingt mir ausgesprochen gut. Irgendwann habe ich genug Tabletten beisammen. Koche ich jetzt Nudeln, koche ich sie mit jener Gelassenheit, die mich stets an meinem Mann verwirrte. Ich beuge mich über den Topf, bis das Wasser kocht. Dann schütte ich die Nudeln hinein. Ich stelle den Wecker. Wenn der Wecker piept, kippe ich die Nudeln ins Sieb. Ich befolge die Anweisungen auf der Verpackung genau, als ließe sich das Leben nach Regeln und Gebrauchsanweisungen leben, was natürlich ein Irrtum ist. Ich bin jetzt sehr freundlich zu allen. Kommt Gandolf nach Hause, höre ich ihm zu. Und wenn er mir von seiner Arbeit erzählt, nicke ich an den richtigen Stellen. Ich sage O und A und Ach du Armer und lege den Kopf in genau den Winkel, der Mitgefühl verspricht. Und wenn er mit mir schlafen möchte, schlafe ich mit ihm. Das bedeutet aber nichts. Wir sind bloß zwei Körper, die sich aneinander reiben, und es stört nicht im Mindesten, dass mein Körper nicht mehr will. Heute fährt Gandolf auf Dienstreise, dann werde ich es tun. Und ich werde meine Sache gut machen, sodass niemand, nicht einmal meine Mutter, sagen kann, ich hätte meine Sache schlecht gemacht. Vielleicht reichen die Schlaftabletten nicht. Deshalb habe ich auch Benzin gesorgt. Vielleicht reichen die Schlaftabletten nicht. Deshalb habe ich auch Benzin besorgt. Das ist nicht schwer und kostet auch nicht viel. Man muss lediglich zur Tankstelle fahren und einen Kanister kaufen. Es dauert auch nicht lange, bis ein Mensch, der brennt, stirbt. Ich habe es im Internet gelesen. Er stirbt nicht am Feuer, sondern am Kohlenmonoxid, das er einatmet. Deshalb ist es auch kein qualvoller Tod. So lautet jedenfalls der Plan. Und ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Weder nenne ich es Selbstmord, noch nenne ich es Freitod. Denn ich bin nicht frei. Ich wähle nicht. Es ist allenfalls mein Wunsch, frei zu sein. Aber wissen, ob ich es wirklich sein werde, kann ich nicht. Zur Feier des Tages werden wir heute Abend Limonade trinken. In die Limonade werde ich vorab alle Schlaftabletten verrühren. Meine Kinder lieben Limonade, weil wir sie fast nie trinken. Gandolf verabscheut ihren ungesunden Geschmack. Und auch ich mag es nicht, wenn die Gläser umkippen und der Tisch klebt. Aber all das spielt jetzt keine Rolle mehr. Und dass dem so ist, macht mich froh. Und glaubte ich noch an Gott, wäre ich ihm fast dankbar dafür. Ich sitze auf dem Sofa im Wohnzimmer und starre ins Dunkel, wie ich es schon viele Nächte zuvor getan habe. Doch diesmal sind meine Gedanken klar, als hätte ich wiedergefunden, was ich vor langer Zeit verloren habe. Es gibt einen Philosophen, er heißt Michel Foucault. Er sagte: Die Geste, die zum Töten ausholt, setzt endlich eine Sprache frei. Diese Sprache hat nichts zu sagen als das: Ich spreche, jetzt spreche ich. Nun, da ich alles aufgeschrieben habe, ist alles gesagt und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und ich bin ruhig und zufrieden wie lange nicht mehr. Im Schlafzimmer nebenan rasselt der Wecker. Gleich wird Gandalf ins Bad schlurfen und sich rasieren. Dann werde ich den Kaffee aufbrühen und ihm eine Tasse neben den Spiegel stellen, dampfend heiß, mit einem Hauch von Zucker, genau wie er es mag. Und ich werde lächeln dabei.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Netz unter www.schriftsteller-in-bavue.de.